NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Mai 1818. Der Geburtstag von Karl Marx.
Die Spannung war groß. Wie wird sie denn aussehen? Ich stand mit dem Professor U auf dem Gerüst, als er genau den Kopf modelliert hat. Mit seinen Händen die Augenhöhlen, den Bart, die Gesichtswangen.
Totgesagte leben länger.
Die Statue ist ein Geschenk der Volksrepublik China an die Stadt Trier.
Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?
Ich stelle Marx in aller Größe dar, mit einem entschlossenen Blick in den Augen, sagt der Künstler.
Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm.
Seine langen Haare und sein langer Mantel verkörpern seine Weisheit.
Die Philosophen haben die Welt immer nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
Karl Marx, gerade in heutigen Zeiten, wo man vom Comeback spricht, wird selbst zur Ware.
Zwischendurch war er auch ziemlich tot oder mausetot.
Er gehet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken.
Wir haben hier ein T-Shirt bedruckt mit dem Titelblatt der Erstausgabe 1867.
Und raset voller Wut und gleich, als wollte er packen.
Ein Babybody mit Karl Marx vorne drauf.
Das weite Himmelszelt und zu der Erde ziehen.
Karl Marx' Gedanken drehen sich um die Welt.
Streckt er die Arme sein weit in die Lüfte hin.
Er ist überzeugt, dass alles in Bewegung ist und sich verändert. Marx schaut nach vorne und schreitet ruhig voran.
Jürgen Neffe, Wissenschaftsjournalist und Marx-Biograf.
Nach dem Mauerfall waren die Leute froh, ihn irgendwie entsorgen zu können.
Geballt die böse Faust, so tobt er Sonderrasten.
Spätestens seit der Finanzkrise 2007-2008 ist Marx wieder in aller Munde.
Als wenn ihn bei dem Schopf 10.000 Teufel fasten.
Das ging allerdings schon in den 90er Jahren los, dass große Medien ihn wiederentdeckten, also zum Beispiel der New Yorker, der Economist.
Es gibt die Kaffeetasse, den Zollstock, die Spardose, den Babytopf und den Geschenkgutschein.
Und dann gab es eine Wahl zum größten Denker des vergangenen Jahrtausends bei den Briten. Und sie haben Marx vor Einstein und eben ihren Säulenheiligen Newton und Darwin auf Platz 1 gewählt.
Es ist im wahrsten Sinne eine sehr große und eine großartige Skulptur.
Zu groß, zu bombastisch finden viele, denn mit Sockel kommt Marx auf knapp 6 Meter.
Man muss doch differenzieren. Es war Ulbricht, es war Honecker, aber nicht Marx, was alles das Unrecht veranlasst hat. Wir wollen ihn wahrlich nicht glorifizieren, sondern wir wollen dazu aufrufen, dass man sich mit Marx, mit seiner Biografie und mit unserer Geschichte auseinandersetzt.
Es gibt die Spieluhr hier für 200 Euro mit der Aufschrift Karl Marx singt und tanzt die Internationale.
Der Philosoph und Schriftsteller war selten so populär wie heute. Wieso eigentlich?
In einer Krise sucht man nach Erklärungen. Und diejenigen, die bislang angeboten wurden, waren ganz offensichtlich nicht geeignet, um das Bedürfnis zum Verstehen dessen, was gegenwärtig gerade passiert, zu befriedigen. Und in diesem Zusammenhang hat man sich eben auch an Karl Marx erinnert.
Es ist eine Art zu denken, die in guter alter Hegelscher Manier Kritik heißt. Und fundamentale Kritik anzusetzen, auch an der Gegenwart, das ist das, was Marx, glaube ich, heute wieder interessant macht.
Marx hatte eine andere Gesellschaft vor Augen, eine andere Wirtschaft vor Augen, konnte bestimmte Dynamiken, die wir heute beobachten, konnte er nicht sehen, weil sie ihm unbekannt waren. Er hätte nie über Digitalisierung nachdenken können. Trotzdem können wir vom digitalen Kapitalismus sprechen.
Und was uns weit am erschreckendsten erscheint, ist die von Marx skizzierte Globalisierung, wo er schreibt, dass sich der Kapitalismus um den ganzen Erdball ausdehnen muss und in die Höhe, in die Tiefe, in Raum und Zeit, sogar in die Zukunft, wie wir es jetzt erleben. Und wenn man das liest, dann denkt man, das sei gestern geschrieben.
Was war Karl Marx für ein Mensch?
Ich nenne ihn ja den multiplen Marx. Der besteht aus vielen Ichs. Bei dem einen kann er ein liebevoller Vater sein, dann ist er aber auch wieder ein schlechter Vater, nutzt die Töchter aus oder beutet sie aus. Die übernehmen dann den Job von der Mutter und müssen Korrespondenz bewältigen. Er ist zu einer Freundschaft fähig, zu Engels, wie die Weltgeschichte sie nicht oft gesehen hat.
Ich wünsche nichts mehr, als könnte ich dich nun 2 Tage hier haben und mit dir plaudern und kneipen. Es ist so lang, dass wir nicht mehr zusammen waren.
Andererseits kann er Weggefährten vernichtend wegbeißen, hasserfüllt, voller Hohn, schreibt er öffentlich über die.
Harney hat sich in diese Geschichte hineingeritten, einmal aus dem Bewunderungstrieb für offizielle große Männer, den wir schon früher oft verlacht haben. Dann liebt er die theatralischen Effektstücke. Er ist unbedingt gefallsüchtig und entwickelt sehr reichhaltige, pathetische Gase.
Wenn man dann gerade mal denkt, toll, ich meine im Biografischen, im Persönlichen, im Leben, dann fällt man auch wieder tief oder umgekehrt. Wenn man ihn mal auch furchtbar findet, dann ist man wieder begeistert.
Jürgen Neffe, Marx-Biograf.
Heißsporn, Philosoph, hat Jura studiert, aber ein Mensch, der unglaubliche Auffassungsgabe hat und relativ bald in dem führenden intellektuellen Kreis in Deutschland, der nannte sich Doktorclub, obwohl er keinen Doktor hatte, noch nichts publiziert hatte, als Gleicher anerkannt wurde. Er kam dieser Jungspund und hatte auch den Hegel noch gar nicht so gelesen und hat dann gemerkt, die reden alle über Hegel, hat sich das mal in ein paar Wochen schnell reingepfiffen und konnte mitreden und konnte dann auch eigene Gedanken reinbringen. Und das innerhalb von wenigen Jahren. Also er hat sozusagen ein Turbostudium hingelegt, ein Turbo-Selbststudium.
Wie wurde aus einem gutbürgerlichen Jurastudenten ein gesuchter Revolutionär?
Er war in dem Sinne nicht das, was wir heute unter einem Politiker verstehen würden. Er war auch kein Agitator. Er war kein Volkstribun oder sicherlich nicht der berühmteste Redner, sondern seine, nicht Waffe, aber sein Instrument war das Schreiben.
Und er hat im Lauf seines Lebens tausende von Zeitungsartikeln geschrieben. Er war 1848-49 Chefredakteur der Neuen Rheinischen Zeitung hier in Köln.
Er muss immer wieder abhauen, weil er das freie Wort geschätzt hat. Er ist ja im Eintreten für die Pressefreiheit standhaft geblieben und hat sich eher vertreiben lassen.
Der Charakter der zensierten Presse ist das charakterlose Unwesen der Unfreiheit. Sie ist ein zivilisiertes Ungeheuer, eine parfümierte Missgeburt.
Er war dreimal ins Exil gegangen, also erst nach Paris, da war er nur 15 Monate, da musste er auch wieder weg, dann nach Brüssel, da musste er wieder weg, dann nochmal ganz kurz nach Paris und Köln, nochmal vertrieben aus der Heimat und dann ging es nach London.
Welche Rolle spielte Friedrich Engels?
Also Marx und Engels, das ist eine Symbiose. Beide waren füreinander ungeheuer wichtig. Nicht nur, weil Engels Marx durchgefüttert hat. Er war ja eine Art Mäzen als Fabrikantensohn und dann eben als Manager der väterlichen Firma in England. Das Wichtigste war vielleicht ganz am Anfang ihrer Freundschaft, dass Engels Marx die Augen geöffnet hat. In dem Sinne, dass er 1844 in Paris begreift, und ich nenne das ja den Heureka-Moment seines Lebens, du kannst Gesellschaft nur über Wirtschaft verstehen.
Und Engels hatte diese praktischen Erfahrungen, die es ihm auch ermöglicht hatten, so in die praktische Welt des Kapitalismus Einblick zu bekommen.
Marx war eigentlich ein Bücherwurm.
Er hat also seine Studien vor allen Dingen im Britischen Museum in London durchgeführt, weil es dort eine fantastische Bibliothek gibt. Hat also dort gesessen, bis er Furunkel am Hinterteil bekommen hatte. Das ist jetzt keine Übertreibung, das war so.
Er hat ja auch stark geraucht. Ich meine, er hat Zigarren geraucht ohne Ende. Und es gibt Berichte, wie Leute ihn zu Hause besucht haben. Die mussten erstmal sozusagen den Qualm zur Seite wischen, um ihn überhaupt erkennen zu können. Also der war immer eingeräuchert. Ne? Er hatte natürlich auch gesundheitliche Probleme.
Das andere ist natürlich die Armut. Die Marxens beide leider, Jenny von Westfalen, seine Frau, also Jenny Marx dann, und er haben nie wirklich gelernt, mit Geld umzugehen. Kluge Leute haben berechnet, dass die eigentlich genug in ihrem Leben hatten, um ein bürgerliches Leben, wenn auch nicht in Saus und Braus, hätten leben können. Aber was wir beobachten, ist, die bekommen dann eben auch große Erbschaften und innerhalb eines Jahres ist das alles verbraucht, verballert, wenn man so will. Und so geht das immer wieder hin und her. Engels füttert das System, aber auch nur so knapp, dass es eigentlich denen nie richtig gut ging.
Lieber Marx, du weißt auch, dass ich alles tue, dich aus dem Pech zu reißen. Aber die größere Summe, von der du sprichst, kann ich jetzt nicht auftreiben.
Die blaue Marx-Engels-Werkausgabe umfasst 43 Bände, wobei das Kapital als das Hauptwerk gilt und allein drei Bände plus drei Ergänzungsbände füllt. Wer liest das?
Ich kenne nur ganz wenige Leute, die das sozusagen als Lektüre von vorn bis hinten gelesen haben.
Es ist sehr bekannt, dass gerade sein Hauptwerk, das Kapital, vor allen Dingen in den ersten 85 Seiten als nahezu unverständlich gilt. Selbst Fidel Castro hat damals gesagt, auf Seite 30 hat das weggelegt.
Die 68er haben die auch alle nicht gelesen, habe ich inzwischen erfahren.
Man muss es sich erarbeiten. Man lernt ja in diesem Buch denken, darum geht es ja. Es ist ja ein Buch zur Selbstbefähigung, es ist ja kein Beglückungsbuch, wo sozusagen irgendwelche Wahrheiten verkündet werden.
Die Hälfte der Fußnoten ist eigentlich nur die Beleidigung von anderen Autoren oder Ökonomen, von denen er sagt, die sind alle dumm. Oder er springt unglaublich viel in diesen Text und da ist, dachte ich an einigen Stellen so, oh, Engels, da hättest du noch mal drüber gucken können oder so.
Marx ist überhaupt kein akademisch trockener Schriftsteller, im Gegenteil. Gerade das Kapital, aber auch viele seiner anderen Schriften sind wunderbar zu lesen. Es hat überhaupt nichts mit akademischer Literatur und dem fürchterlichen Stil zu tun, den man heute vorgesetzt bekommt, wenn man Dissertationen oder sonstige Bücher von Professoren liest. Marx konnte wirklich schreiben, hervorragend.
Und wir haben ja zurzeit in diesem Land in 34 Hochschulstädten selbstorganisierte Kapitallesezirkel, wo einige hundert Leute sich sehr, sehr ernsthaft und sehr systematisch versuchen, mit dieser Art des Denkens auseinanderzusetzen.
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als eine Elementarform.
Das ist ja so ein Satz, den ganze Generationen unterschiedlich ausgelegt haben. Worin besteht der Reichtum der Gesellschaft? Ist Geld der Faktor, der unseren Reichtum der Gesellschaft bestimmt? Sind es Statussymbole? Und gibt es eben auf der Welt etwas, was man nicht kaufen kann? Ist vielleicht Freundschaft viel mehr wert als Geld? Und das ist dann etwas, was zeigt, wie aktuell Marx heute noch ist.
Zum einen hat das Kapital eine historische Wirkung gehabt auf sozialistische, aber auch sozialdemokratische und ebenfalls kommunistische Bewegungen.
Marx würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das erfahren würde, was im 20. Jahrhundert, was Lenin, Stalin, Trotzki und so weiter, aus den an sich ja, wenn man genauer hinguckt, jetzt in Anführungsstrichen nur ökonomischen Überlegungen, Analysen, muss man genauer sagen, natürlich auch politischen Beiträgen gemacht haben.
Und auf der anderen Seite ist das Kapital wieder sehr aktuell, weil die Menschen ganz einfach die Polarität sehen, die es heutzutage gibt. Auf der einen Seite haben wir unglaubliche Managerboni und auf der anderen Seite gehen die Leute in die Innenstadt und sammeln Pfandflaschen.
Was ist die wichtigste Botschaft von Marx?
Für mich ist Marx' Hauptmessage: Die Menschen haben mit dem Kapitalismus ein System geschaffen, das ihnen wie der Geist aus der Flasche entkommen ist und nun sie beherrscht. Er spricht ja auch vom
Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor.
Jürgen Neffe, Wissenschaftsjournalist und Marx-Biograf.
Er hat ja angefangen, den Kapitalismus zu untersuchen und versuchen, ihn zu verstehen. Natürlich ist er damit nicht fertig geworden. Das ist einer der Gründe, warum mein Buch auch Der Unvollendete heißt.
Woran ist Karl Marx 1883 in London gestorben?
Seinen ganzen Körper opferte er seinem Gehirn auf.
Marx hat eben, wie der Schwiegersohn sagt, mit seinem Körper Schindluder getrieben. Die letzten Monate und Jahre seines Lebens empfinde ich als ziemlich tragisch. Er wurde Mohr genannt von seinen Kindern und seiner Familie, eben wegen seines dunklen Teints und seines maurischen Aussehens, so wie es hieß. Und als Frau Marx starb, sagte Engels:
Der Mohr ist auch gestorben.
Er ist dann zu einer großen Reise aufgebrochen, war fast ein Jahr unterwegs, alleine. Und da ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Er setzt sich in Algier zum Barbier und lässt sich den Bart und die Haare abnehmen. Also befreit sich sozusagen von der Ikone, fast wie ein vorweggenommener Tod. Engels hat eben die fulminante Grabrede gehalten.
Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben. Und so auch sein Werk.
Dass wir ihn jetzt wieder entdecken können und über seine Analysen staunen können, ist Teil des über die Jahrhunderte hinweg bestehenden Rufes von Karl Marx. Sein Auftrag an unsere Zeit ist, dieses System, in dem wir alle leben, wieder vielleicht so gut zu verstehen, dass wir zumindest einen Teil der Kontrolle zurückgewinnen können.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Karl Marx, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.